Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Zuhörende, liebe Kinder, liebe Großeltern, alle da draußen, liebe Katzen, liebe Mäuse, liebe Hunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Popkunst Seele, dem Podcast, der eure Seele erheben möchte. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ich begrüße meine Mitstreiter, den Marco.
Hello, hello. Ich wusste gar nicht, dass wir von so vielen Tieren gehört werden.
Ja, das habe ich gerade festgestellt. Ich habe gerade in den Statistiken nachgeschaut und da stand 18 mal Hund, 3 mal Ratte und 5 mal Löwe. Hallo Gofi, du bist auch da.
Stark. Ja, ich freue mich sehr, dass auch unsere tierischen Genossen bei uns dabei sind. Finde ich super.
Genau, mein Name ist Jay, der ich euch heute begrüßen darf. Und wir haben natürlich eine wundervolle Gästin für euch, wegen der ihr ja wahrscheinlich alle eingeschaltet habt. Ich begrüße die Lea Weigand. Hallo Lea.
Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
Jawohl. Ist ja nicht das erste Mal, dass du bei uns bist.
Das stimmt, ja. Aber es ist schon wieder eine Weile her.
Ist wirklich schon länger her.
So ja. Ist es. Genau, wir werden.
Es war aber eine ganz tolle Folge. Die möchte ich an dieser Stelle mal ausdrücklich empfehlen. Wir haben uns gegenseitig Gedichte vorgelesen und wir saßen sogar im selben Raum zusammen, wenn ihr euch erinnert. Das war wirklich ziemlich toll. Ja.
Ja. Nicht nur so online wie jetzt, aber das haben wir inzwischen immer seltener, ne? Dass wir im selben Raum sitzen und miteinander reden. Aber egal, so ist das in der digitalisierten Welt nun mal. Ja, zu Lea kommen wir gleich. Die hat nämlich ein tolles neues Buch gerade veröffentlicht. Oder vielmehr, es kommt morgen raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Am 1. April, gell?
Also quasi übermorgen.
Ja. Übermorgen, genau.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man uns am Montag hört, wo der erste Tag der ist, wo diese Folge zu hören sein wird.
Genau. Und es ist kein April-Scherz, sondern ein echtes Buch. Bei Knauer erschienen, gell?
Richtig,
Habe ich richtig in Erinnerung. Das ist ja ein richtig amtlicher Verlag. Also ich meine,
ein richtiger Verlag, ja.
Ja, also nicht so ein Selbstdruck oder so ein Klitschending, sondern Knauer ist ja schon, muss ich sagen.
Lea, ja, wir stehen durchaus, wenn du damit meintest hier. Das ist schon.
Genau, das hat ein bisschen wehgetan gerade.
Das hat gesessen. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, da sind wir alle drei, glaube ich, furchtbar neidisch, weil wir bisher eher in Klitschenverlagen oder im Selbstbuchdruck im Keller die Sachen ausgedruckt haben.
Ja. So. Wir wollen unsere Freunde jetzt auch nicht schlecht machen. Ich meine, das sind alles gute Verlage, bei denen wir auch.
Ja, ich möchte den Lektora Verlag hier wirklich explizit in Schutz nehmen.
Ja, auch Ruach Jetzt, der Verlag Ruach Jetzt ist wirklich ein hervorragender Verlag. Also.
Ja. Ja, ja. Aber Lea, zu dir kommen wir gleich. Der Goofy hat noch ein paar nützliche Verbraucherhinweise für unsere Zuhörenden. Vor allen Dingen für die Giraffen.
Ja, ich möchte gerne, heute reden wir ja übers Lesen. Ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, dass auch ich wieder mal vorlesen gehe. Mein neuer Roman wird zwar erst frühestens im Sommer erscheinen, das steht noch nicht so wirklich fest, ob das im Sommer oder vielleicht sogar dann erst im frühen Herbst sein wird. Aber ich fange trotzdem schon mal an, aus Wut, Liebe, Filmriss vorzulesen. Und zwar wird das im April sein, und zwar vom Montag, den 20. April bis zum Samstag, den 25. April. Ich werde sein in Bremen, in Lemgo, in Bad Segeberg und in Schleswig. In Bremen sogar insgesamt 3-mal. Und wenn ihr die ganz genauen Daten haben wollt, dann schaut doch bitte mal auf meiner Webseite gofi-müller.de vorbei bei Termine. Da findet ihr die genauen Angaben, wo das sein wird und wo ihr mich vielleicht sehen könnt. Und dann möchte ich gerne noch kurz hinweisen, manchen hängt es vielleicht schon ein bisschen zu den Ohren raus. Ich habe so oft auf diese Griechenlandreise hingewiesen. Sie wird stattfinden vom 17. bis zum 24. Mai. Und wir begeben uns auf die Spuren des Apostel Paulus. Wir gucken uns an, wo der in Europa angekommen ist und welche Spuren er dort hinterlassen hat, schauen uns die Orte seines Wirkens an. Und wir sind schon eine kleine, tolle Truppe, die sich da zusammengefunden hat. Man kann sich noch anmelden, wenn du daran Interesse hast, mit nach Griechenland zu kommen. Schau doch bitte auf die Webseite chavaja.de, chavaja.de, Griechenlandreise, da findest du alle Informationen, Preise, Programm und so weiter und so fort. Wäre ganz toll, wenn du noch Lust hast, dabei zu sein.
Wir haben lange nicht mehr Schritt des Paulus gesagt, aber
nur gut. dachte ich auch gerade und dann dachte ich, ah Mann, der Witz ist echt durch, ey, den bringen wir heute nicht. Nee, aber dann kommt der Marco von hinten und da einfach nochmal, war schon 10-mal gut, komm.
Die Reiseleiterin, die Judith, die hat sich jedes Mal gefreut, wenn wir über den Schritt des Paulus
Witze
gemacht haben. Ja, die fand das ganz toll.
Ach, die Judith steht auf
auch übers Korinthenkacken hat sie sich, glaube ich, gefreut. Und all die Dinge.
Ja.
Ja, ich bin ganz gespannt auf diese Reise. Für mich wird das wird so eine Expeditionsreise für mich.
Paulus, ich meine, vor allen Dingen werdet ihr ja auch Paulaner trinken.
Oh, weißt du?
Der ist neu, oder?
Oh, ist das schlecht. Lass mal schnell
dieser weitermachen. Dieser Witz enthält Produktplatzierung.
Ja, ich dachte, den hatten wir noch nicht. Den kann man wenigstens einmal sagen.
Dann können wir ja jetzt endlich inhaltlich werden nach dem ganzen Quatsch. Aber toll, werden wir sehen, was sämtliche Tiere auch zu dieser Folge zu sagen haben. Man muss das nochmal highlighten, weil das manchmal ja so untergeht, weil wir ja auch gut befreundet sind mit Lea. Aber Lea ist, kann man schon so sagen, eine der erfolgreichsten und wahrscheinlich in den letzten Jahren auch bekanntesten Lyrikerinnen im deutschsprachigen Raum. Das ist insofern nochmal zu highlighten, weil einen Spiegel-Bestseller zu landen mit einem Gedichtband, das passiert wirklich nur alle Jubeljahre mal. Das ist wirklich was sehr Besonderes und deswegen fantastisch, dass wir jetzt sozusagen über den Nachfolgeband von diesem sehr erfolgreichen ersten Band reden dürfen. Vielleicht für die zwei Leute, die in den letzten Jahren Internet-Totalausfall hatten und auch kein Fernsehen geguckt haben und auch keinen Buchladen betreten haben, magst du trotzdem noch mal kurz so 2-3 Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst, wo du bist?
Ja, also erstmal vielen Dank fürs Abfeiern. Und ja, ich bin Lea Weigand, ich bin Spoken-Word-Künstlerin ursprünglich und jetzt seit ein paar Jahren auch Buchautorin. Und ja, ich habe angefangen mit Poetry Slams und stand da auf Bühnen zunächst mit meinen Texten. Und ja, ich bin auch in einem zweiten Leben, das ich parallel führe, bin ich auch ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin und aktuell Medizinstudentin. Und ja, diese Themen haben natürlich Einfluss auch auf meine Texte und darüber habe ich auch schon viel geschrieben.
Ja, dieser eine Text davon, das war ja so ein bisschen der, also damit hat es nicht angefangen, du warst ja vorher auch schon sehr viele Jahre unterwegs, aber dieser spezielle Text über die Pflege hat dich schon noch über so, ich sag mal so diese Künstler-Poetry-Bubble hinaus auf einmal sehr, sehr bekannt und in die Öffentlichkeit gebracht.
Ja, komplett, das kann man schon so sagen. Also es war der Text ungepflegt und ja, das ganz überraschend ist dieses eine Video von einem Slam, der in Hamburg stattgefunden hat, viral gegangen und dann genau kamen Fernsehauftritte und ganz viele Einladungen, Anfragen, unter anderem auch Verlage, die mich gefragt haben, ob ich ein Buch schreiben möchte.
Ja, und wer diesen Text nochmal hören möchte, dem empfehle ich einfach nochmal unsere letzte Folge mit dir, wo du als Gästin da warst. Dort hast du ihn nämlich uns vorgetragen.
Stimmt. Ja. Und auch wenn du es wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, aber vielleicht starten wir da einfach, um auch so eine kleine, dass es so eine kleine Fortsetzungsfolge wird. Wie ist es dir denn damit ergangen? Weil ich stelle mir das auch so vor, als Mensch, der eigentlich sich schon auch als Künstler, als Künstlerin versteht, und da so diesen einen großen Hit zu haben, ne, das gibt's ja manchmal. Wie überwiegt da die Freude oder nervt es dich mittlerweile auch, dass man sagt, Lea Weigand, das ist übrigens die mit dem ungepflegt Text?
Ja, das hat wirklich irgendwie ganz viele Facetten und es ist auch so ein bisschen eine Reise, die ich mit diesem Text gemacht habe oder immer noch mache. Natürlich war das ja ein riesiger Boost und ja, es war natürlich im Wahnsinn, was da draus alles entstanden ist und was da passiert ist. Und es war natürlich auch wahnsinnig schön, so viele gute Rückmeldungen zu bekommen und so viele Leute, die sich in dem Text irgendwie wiedergefunden haben und gesagt haben, ich habe ihnen eine Stimme damit gegeben. Das ist natürlich irgendwie so das Größte, was man als Autorin irgendwie hören kann. Genau, aber wie du auch schon gesagt hast, war ich dann sehr eng mit diesem Text verwoben und wurde auch ja viel dann in diesem Kontext eingeladen. Also ich war dann wirklich auf ganz vielen Pflegekongressen und Konferenzen und viele wollten dann auch natürlich diesen Text immer hören und ja, es geriet so ein bisschen aus dem Blickfeld, dass ich auch noch ganz viele andere Themen in meinen Texten behandle und ganz viel anderes noch schreibe. Genau, und davon habe ich mich auch so ein bisschen versucht, auch frei zu schwimmen und so ein bisschen versucht zu zeigen, dass ich eben auch noch andere Texte habe und die auch sehr gerne mag. Und ich glaube, das ist mir auch relativ gut gelungen, vor allem jetzt eben auch durch die Bücher, wo die Menschen dann auch die Texte lesen konnten, die ich sonst noch so geschrieben habe und schreibe, dass ja ich dann nicht mehr ganz nur in diesem Pflegekontext stattfinde. Und aber so eine andere schöne Facette, die ich auch erst so im Nachhinein jetzt so richtig schätzen und begreifen kann, ist, dass durch diesen Pflegetext irgendwie ganz viele Menschen an die Lyrik herankamen, die da vorher eigentlich gar keinen Zugang hatten und vielleicht nie sich ein Lyrikband gekauft hätten oder auf einen Poetry Slam gegangen wären oder sowas. Aber dadurch, ja, dass einfach ganz viele Pflegemenschen durch das Thema da irgendwie dazu kamen, das finde ich irgendwie super schön. Das, also auch nach Veranstaltungen haben mir so oft Leute gesagt, oh, ich bin zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung, ich bin zum ersten Mal irgendwie bei sowas Künstlerischem. Und das fand ich irgendwie schön, dass sie über dieses Thema da rangekommen sind.
Ich meine, das muss ja so gewesen sein, das merkt man ja, dass es auf jeden Fall über Bubble-Grenzen hinausgeht, sonst hätte es eben nicht diese großen Kreise gezogen. Aber ich erinnere mich dran, meine ich weiß gar nicht, ob ich dabei war oder ob du mir das nur erzählt hast, dass es durchaus auch Veranstaltungen gab, wo einfach Leute, die eben diesen Text kannten, zu irgendeiner Lesung oder Veranstaltung von dir gekommen sind und dann ganz enttäuscht waren, wenn der gar nicht vorkam und dann gesagt haben, wir sind 100 Kilometer hingefahren, jetzt lest diesen Text gefälligst vor.
Ja, das ist auch richtig. Diese Erlebnisse gab's auch. Also ich mache ja neben meinen Soloabenden auch noch vereinzelt so tatsächlich Poetry Slams, wo ich auftrete. Und das war einmal so ein Erlebnis, wo ich bei einem ganz normalen Poetry Slam teilgenommen habe und dann Menschen in der Pause zu mir kamen und mich angegangen sind eigentlich, warum ich jetzt nicht den ungepflegt Text gelesen habe und dann gefordert haben, dass ich den gefälligst im Finale zu lesen habe. Habe ich dann aber nicht gemacht. Und dann wurde ich tatsächlich ausgebuht.
Wirklich?
Von den Leuten, die ja eigentlich Fans waren oder wegen mir gekommen sind und die das dann aber so scheiße fanden, dass ich nicht den Text gebracht habe.
Wow. Also ist doch faszinierend, weil die kennen den Text ja eigentlich schon. Also das ist gut, kennt man ja von Musik auch, wenn die Stones nicht Satisfaction spielen, dann geht die Welt unter und so. Mhm. Aber dass das auch Lyrikern so gehen kann, war mir neu, dass es dort auch quasi die Greatest Hits gibt. Und gerade bei so einer Veranstaltung wie einem Slam, wo du ja nur, keine Ahnung, zwei Texte hast oder so, ne, wenn du ins Finale kommst, da ist doch völlig klar, dass du da nicht immer dasselbe machen kannst. Also es ist ja auch irgendwie lustig, was die Leute dann da so erwarten, gell?
Okay, aber die kannten dann auch das Format offensichtlich nicht. Das Format von solch einer Veranstaltung.
Nee, genau. Das waren auch Menschen, die da zum ersten Mal waren und die halt gelesen haben, Lea Weigand ist da und die vielleicht auch eine andere Vorstellung von so einer Veranstaltung hatten, ja.
Ich wollte da auf diese Geschichte so ein bisschen ausführlicher am Anfang drauf eingehen, weil ich mir vorstellen kann, dass sowas ja auch in die Überlegung mit einfließt, wenn es jetzt daran geht, ein Nachfolgebuch zu schreiben. Die Idee oder auch die Versuchung liegt ja auf der Hand, zu sagen, das versuche ich jetzt einfach nochmal zu machen. Ne? Ihr wollt den Pflegetext, ihr kriegt den Pflegetext. Ungepflegt Teil 2 und Teil 3 und 4 und
gepflegt, jetzt wird geheiratet.
Ungepflegt, ja, exakt.
Genau.
Und das ist ja auch legitim, das könnte man ja auch machen, aber das hast du ja nicht gemacht. Ne? Aber hast du dir über sowas Gedanken gemacht, als du angefangen hast, die neuen Texte zu schreiben oder das Buch zu konzipieren?
Klar, also das sind natürlich irgendwie Gedanken, die so mitschwingen. Also zumal das erste Buch ja auch sehr erfolgreich war und irgendwie so eine Messlatte hochgelegt hat. Und man fragt sich jetzt so, ja, verkauft sich das zweite Buch überhaupt, wenn jetzt nicht dieser Hype mit dem viralen Video da mit dabei ist? Und ja, kaufen Leute das jetzt auch, die ja, die jetzt das nicht nur wegen dieser Pflegethematik kaufen, sondern die ansonsten auch die Texte mögen. Das ist auf jeden Fall eine Frage und auch irgendwie so ein Druck, den ich verspürt habe. Ja, aber ich habe mich auf jeden Fall dagegen entschieden, mich jetzt so auf dem Thema festzubeißen und da jetzt weitere Pflegetexte zu schreiben. Es geht im zweiten Buch auch teilweise um medizinische und pflegerische Thematiken, aber genau, ich habe keinen zweiten Teil geschrieben.
Naja, du hättest dein neues Buch ja auch nennen können, das Gold in den Fugen der Intensivstation. oder der orthopädischen Praxis oder sowas nennen können. Jetzt hast du es aber nur das Gold in den Fugen genannt.
Das Gold in den Hautfalten wäre vielleicht auch gegangen.
Ja, zum Beispiel. Wäre alles auch gegangen. Also zumindest hättest du mehr Nähe sozusagen zu deinem großen Hit herstellen können, hast du aber bewusst nicht gemacht. Das Gold in den Fugen. Erzähl mal. Wie kommt es zu dem Titel? Ja. Kommt ja zumindest in mindestens zwei Gedichten vor. Ich habe nicht jedes gelesen, muss ich sagen, aber mindestens in zweien habe ich das thematisch entdeckt.
Ja, also thematisch auf jeden Fall. Wörtlich ist es, glaube ich, nur in einem, soweit ich weiß. Aber
ich meine es sogar in zwei.
In dem Titelstück.
Ja, im Titelstück natürlich, aber es
ist. Ja.
Aber,
und das ist Vorwort quasi.
Genau. Mhm. Ja,
stimmt.
Genau.
Ja, hast recht. Sehr gut. Sehr gut beobachtet. ja, also das Gold in den Fugen hat irgendwie auch mehrere Bedeutungen für mich. Also zum einen ist ja der Untertitel Poesie zum Hoffen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Bedeutung von dem Gold in den Fugen, das ja oft irgendwie alles recht platt und hart und grau erscheint, wie so Pflastersteine, versiegelte Böden. Und dann ist man trotzdem oft überrascht, wenn sich da irgendwie zwischendrin so was durchquetscht. Irgendeine grüne Pflanze, irgendein Moos, irgendeine Blüte. Manchmal auch irgendwie echt prächtige Blüten, die manchmal so zwischen Mauerwerk hervorkommen und man fragt sich so, wie geht das? Und das ist für mich irgendwie so ein ja sehr schönes und treffendes Bild für die Hoffnung, die sich irgendwie auch ihren Weg bahnt, auch wenn man denkt, so eigentlich ist hier nichts mehr zum Hoffen und trotzdem schafft sie es immer wieder durchzukommen. Und also auf dem Cover ist ja auch so eine Blüte, das ist eine römische Kamille und das ist nämlich ein Fugengewächs. Ich habe mich erst seitdem mit Fugengewächsen beschäftigt, aber finde das irgendwie eine sehr bildhafte Pflanze, die ja im Dazwischen wächst. Und die andere große Bedeutung, die so da drin liegt in dem Titel, ist dieses Dazwischen. Also ich habe irgendwie mich oft in letzter Zeit so damit beschäftigt oder hatte öfter mal wieder die Erkenntnis, so ja, es ist nicht immer so schwarz und weiß und es bringt nichts, wenn wir unsere Lager bilden, sondern ja, wir brauchen die Begegnung und Begegnung entsteht für mich oft im Dazwischen, in den Zwischenräumen und deshalb auch die Fuge.
Gibt es so einen Text, der das für dich besonders verkörpert, den du mal vorlesen möchtest?
Ja, sehr gerne. Also es gibt tatsächlich einen Text, der heißt auch Das Gold in den Fugen. Das würde ja passen. Die Barmherzigkeit scheint versiegelt, die Sanftmut bedeckt. Wo das Liebevolle verdichtet wurde, liegt auch die Großmut versteckt. Tonnenschwere Pflastersteine drücken all das Leben platt, all die farbenfrohen Potenziale, die der Grund zu bieten hat. Darauf stellt man leere Bauten, schwer und starr, so unveränderlich. Stahlgerüste schenken scheinbar Statik, unverwundbar, Fenster gibt es nicht. Doch wenn man genau hinschaut, sieht man dazwischen etwas blitzen. Streckt sich grün, so zart, fragil, durch enge Pflastersteineritzen. Dort ein Blatt, hier eine Blüte, recken die Köpfe sachte empor, ein Löwenzahn und etwas Moos treten selbstbewusst hervor. Die Zartheit, die Weichheit, zuerst noch ganz klein, lebendig, verletzlich, durchwuchert den Stein. Da steht er noch, der schwarze Beton. Doch wenn wir etwas näher gehen, kann ich dort ganz deutlich das Gold in seinen Fugen sehen.
Superschön.
Ist es für dich nur ein Bild oder ist das wirklich eine Lebenseinstellung? Also, dass du sagst, ja, auch in aussichtslosen Situationen gibt es Grund für zum Hoffen oder kann man Schönes entdecken oder so? Oder wie ist
Grund
da deine
Grund für Löwenzahn.
Ja. Löwenzahngründe. Ja, also es ist, ich glaube, es ist schon eine Lebenseinstellung, aber oft ist es auch eher eine Einstellung, die ich mir wünsche. Also das ist ja, ja, manchmal fühlt man das ja gar nicht, dass da irgendwie immer noch was Hoffnungsvolles ist und dass da noch was ist, an das man glauben kann. So ja, und dann wünsche ich mir, glaube ich, so eine Einstellung. Und das ist ja auch oft schreibe ich Texte, um mich irgendwo hinzubringen, irgendwie, um mir was vor Augen zu führen, wo ich gerne wäre, wo ich aber vielleicht noch gar nicht bin.
Das taucht manchmal auch in manchen Texten auf, jetzt in diesem Buch auch so, ne? Wo du sagst, wenigstens schreibe ich es jetzt so. Es ist gerade nicht wirklich da in mir oder so. Indem ich es schreibe, habe ich sowas wie, dass mich da etwas dahin transportiert sozusagen.
Ja, genau.
Ja, ja, habe ich nämlich auch gedacht, wenn dann Untertitel heißt Poesie zum Hoffen. Man merkt aber deinen Texten an, dass das gar nicht dein eigener Teich ist, in dem du da versuchst zu schwimmen, sage ich jetzt mal. Ne? Hoffnung scheint dir gar nicht so nah zu sein als Lebensgefühl, als Lebensblick. Und ich hatte auch manchmal so das Gefühl, dass du dir versuchst, die Hoffnung A nicht zu verlieren und B sie dir auch ein bisschen zu erschreiben. Erzähl mal ein bisschen, wieso ist für dich Hoffnung so wichtig und wieso ist Hoffnung für dich so schwer?
Also mir war es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass das ein Verb bleibt, also dieses Poesie zum Hoffen, dass es nicht irgendwie heißt,
Hoffnungspoesie,
die Hoffnung gibt, genau, oder Hoffnungspoesie, weil ich das auch sehr stark als Verb, als Tu-Wort verstehe. Also es ist etwas, was man tun muss irgendwie. Und manchmal ist es auch gar nicht leicht und es ist oft ein Durchhalten und ein Versuchen und immer wieder dranbleiben so. Ja, und genau so nehme ich das auch wahr. Also, dass ich die Hoffnung oft gar nicht habe und dass ich sie gar nicht halten kann bei mir, aber dass ich immer wieder sie irgendwie suche und mich auf den Weg begebe so.
Bist du denn eher ein pessimistischer Mensch?
Nee, ich glaube, ich bin schon eher ein optimistischer Mensch. Aber ich bin kein Freund von so einem Ignoranzoptimismus. Also es ist mir irgendwie auch ganz wichtig, dass auch meine Texte einfach mal dort stehen bleiben dürfen, wo es gerade dunkel und fies ist und dass nicht immer so ein warmer Ausgang am Ende sein muss. Das beschreibt für mich diesen Ignoranzoptimismus, den man irgendwie so überstülpt, sondern dass man auch einfach mal sagen kann, hier kommen wir gerade auch nicht mehr positiv aus dem Text raus.
Das, was du beschreibst, ist ja auch so eine Art von Achtsamkeit, vielleicht Aufmerksamkeit, also wo die Hoffnung ja auch dadurch entsteht, dass man manchmal Dinge vielleicht einfach übersieht, die da sind, wo man dann einfach so dran vorbeigeht und denkt, ja, ist ja alles grau, ist ja alles schwarz, ne, ist ja alles zugekleistert. Und der Hoffnungsmoment kommt eigentlich durch das Innehalten und das Wahrnehmen, dass so schwarz ist es ja gar nicht hier, wie ich vielleicht gedacht habe. Aber ich nehme es eben nur wahr, wenn ich langsam bin, ne, und wenn ich aufmerksam bin. Ist das so ein bisschen der Modus, aus dem das kommt, so in die Richtung? Also schöpft man daraus Hoffnung?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist ja auch irgendwie so ein Kreislauf, wenn man so in diesem negativen Denken drin ist, dass jetzt alles scheiße ist. Also es ist ja wie, wenn man irgendwann an einem Tag beschließt, heute ist einfach ein Preistag, dann ist es auch so. Und wenn man dann so durch die Welt geht, dann passiert einem, glaube ich, auch nichts Gutes. Aber wenn man so ein bisschen seinen Blick und seine Wahrnehmung schärft für auch das Gute im Menschen. Also das ist im Moment auch so ein bisschen meine Aufgabe, dass ich auch wieder an das Gute im Menschen glauben will und das wahrnehmen will. Und ich glaube, dann begegnet es einem auch.
Ich fand noch so ein kleines Detail ganz spannend bei dem Text. Da kommt ja das Wort verdichtet drin vor und das meint ja was Negatives. Also so im Sinne von versiegelte Flächen zugeschüttet. Das ist aber für eine Dichterin eigentlich ein witziger Gebrauch von diesem Wort, weil eigentlich ist das ja, was wir tun, ne? Wir verdichten, ja.
Ja, stimmt.
Man kann sich aber auch verdichten, also auf irgendein Abstellgleis dichten.
Ich hab gerade auch überlegt, vielleicht kann man das schon auch auf die Sprache übertragen. Ne? Vielleicht kann man Dinge irgendwann auch so unzugänglich machen und so verklausulieren und so hermetisch abriegeln, dass auch wieder da nichts mehr durchkommt. Ne? Keine Frage, kein Zweifel, keine Anfrage. Vielleicht ist das sogar, steckt das da sogar drin.
Ja, schöner oder guter Gedanke, ja.
Was ich noch total spannend finde, ist, das finde ich immer spannend, auch wenn Menschen Platten machen, so gerade wenn es ein Konzeptalbum ist oder eben sowas zusammenstellen, wenn man sich jetzt sein Buch in die Hand nimmt, was ich dankenswerterweise schon tun kann, weil ich es nämlich schon habe, und dann einfach nur mal das Inhaltsverzeichnis aufschlägt, dann stellt man fest, es gibt so eine Art von Komposition. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie das angeordnet ist. Es gibt verschiedene Kapitel und die haben verschiedene Überschriften und die haben eine gewisse Dynamik. Ich glaube, es fängt alles mit dazwischen an, wenn ich es richtig, oder mit zwischen?
Mit zwischen, ja.
Mit zwischen. Magst du da kurz uns ein bisschen mit reinnehmen und ein bisschen erzählen, weil ich finde es immer wahnsinnig spannend, wie baut man sowas, wie entsteht so ein Konzept, wie, das ist ja keine Playlist, die man einfach so hintereinander baut.
Mhm. Ja, also bei den Kapiteln wollte ich auch eben auf dieses Dazwischen eingehen, auf diese Fugen und das, ja, auf so ein Spannungsfeld auch. Und also, weil das eben auch das so beschreibt, dass es oft nicht das eine oder das andere ist, sondern irgendwie beides oder irgendwo dazwischen oder irgendwo auf dem Weg. Also zum Beispiel das erste Kapitel heißt zwischen Losgehen und Ankommen. Da ist auch irgendwie ein längerer Gedankenprozess dahinter, weil ich mir länger über dieses Wort Ankommen Gedanken gemacht habe zum Beispiel. Also weil das irgendwie oft für mich so ein inneres Ziel war, dass ich irgendwo ankommen will und dass ich mich angekommen fühlen will. Aber ja, das eigentlich ist mir so ein bisschen auch bewusst geworden, dass es gar nicht ums Ankommen immer geht, sondern dass es irgendwie viel öfter um den Weg geht und dieses Dazwischen eben, zwischen Losgehen und Ankommen. Und ja, das eben so fand ich ganz schön so als Anfang des Buches, so als Losgehen, als Weg. Und ja, so haben sich dann irgendwie die anderen Kapitel so ein bisschen dahinter gefügt. Das letzte Kapitel ist dann zwischen Nacht und Tag. Das fand ich irgendwie ein schöner Abschluss. Da sind viele Gedichte, die sich so, oder Texte, ja, die sich auch so ein bisschen mit dem mystischen Gefühl von dem Übergang von Nacht zum Tag beschäftigen, so mit dem Morgenwerden. Und ja, das fand ich irgendwie ein schöner Ausgang, so, dass es Morgen und Tag wird wieder. Ja, und mir ist irgendwie auch aufgefallen, dass in fast jedem Text kommt mal das Wort zwischen vor. Und das war aber schon, bevor ich überhaupt diesen Titel hatte oder überhaupt das Thema des Buches. Also scheinbar beschäftigt mich oft in meinen Texten irgendwie etwas dazwischen.
Ich finde das ganz spannend, habe ich bei meinem letzten Gedichtband auch gemerkt, dass so über einen Zeitraum Texte entstehen, wo man denkt, die haben ja gar nichts miteinander zu tun, da habe ich über das geschrieben, dann habe ich über das geschrieben und irgendwann merkt man, nein, die haben alle was Verbindendes, irgendwie die haben alle ein so ein Thema oder so eine Baseline oder so einen Rückbindungspunkt, den die alle gemeinsam haben. Das finde ich ganz faszinierend und einen ganz beglückenden Moment, wenn einem das auffällt. Mir ist das nicht mal selber aufgefallen. Ich glaube, dem Micha Kunze ist das aufgefallen. Der hat gesagt, das ist übrigens der Punkt, den die alle gemeinsam haben. Er hat gesagt, stimmt, das ist das Ding. So klingt das ein bisschen, was du gerade erzählt hast, ne? Dass so erst als man schon ein paar hatte, merkt man dann, wo es hingehen soll, so auf eine Weise.
Unterscheidet dann das dieses Buch von dem vorigen Buch, das du veröffentlicht hast? Weil, also ich frage das, weil da sind die Texte ja über einen längeren Zeitraum entstanden, ne? Und wenn wir in einem relativ kurzen Zeitraum was schreiben, dann klar, in dieser Lebensphase haben wir dann natürlich auch bestimmte Themen, die uns ganz besonders beschäftigen. Ist das unterschiedlich bei diesen beiden Büchern oder ähneln die sich darin auch?
Ja, ich würde schon sagen, also klar, genau wie du gesagt hast, also beim ersten Buch ist es echt, da sind Texte drin, die habe ich geschrieben, als ich gerade angefangen habe, so mit Texte schreiben und bis heute dann. Und auch thematisch liegen die, glaube ich, schon nochmal verstreuter als jetzt beim zweiten Buch. Wobei das zweite Buch trotzdem immer noch irgendwie eine große Facette an Themen aufmacht. Also es ist jetzt kein klassisches Konzeptbuch, würde ich sagen, wo man jetzt wirklich jeden Text dem Thema zuordnen kann. Also jetzt auch, wenn man das Thema Hoffnung nimmt, ist jetzt nicht jeder Text, wo man sagen würde, ja, das ist ein Hoffnungstext. Es ist trotzdem immer noch recht bunt.
Na, aber mit dem Dazwischen, das finde ich schon. Das ist halt so nicht, vielleicht hier nicht der rote, sondern der goldene Faden in dem Buch. Ich finde, das funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Also diese Zwischenräume, die können ja sowohl positiv als auch negativ sein. Das kann auf Biografien bezogen werden, auf Orte, auf Personen, auf Stimmungen, auf Emotionen. Das ist schon, finde ich, schon sehr stimmig. Also ich möglicherweise auch stimmiger, als dir selber aufgefallen ist beim Zusammenstellen.
Ja, das höre ich gern. Sehr gut.
Wollen wir noch einen zweiten Text hören vielleicht?
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du denn einen Lieblingstext hast.
Sehr gut, ja.
Ja, also das mit Lieblingstext finde ich eh immer schwierig, weil, also eigentlich mag ich ja alle meine Texte, sonst wären sie nicht im Buch gelandet. Und jetzt ist es aber noch schwieriger, weil das neue Buch und ich uns gerade erst kennenlernen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das ist so, die Reise geht halt jetzt erst los.
Wie ist denn euer Beziehungsstatus?
Ja, das ist noch eine lockere Beziehung.
Freundschaft plus.
Freundschaft
ja,
plus,
ja. Wir wollen uns noch nicht labeln. Und deswegen weiß ich tatsächlich noch nicht so genau, mit welchen Texten ich mich super wohlfühle, wenn ich die vorlese und mit welchen eher nicht so. Ja, also ich glaube, ich habe einen, den ich richtig gerne mag, aber der ist ein bisschen länger. Sollte ich eher ein bisschen kürzeren
lesen?
Das ist
kein Problem.
Das ist kein Problem.
Ja.
Genau, der hatte so einen Auslöser. Da war ich mit einer Freundin in Hamburg und wir saßen so gemeinsam an der Alster rum und haben so ein bisschen übers Leben philosophiert, so wie das manchmal passiert, wenn man so ein Aperolchen in der Hand hat. Und sie hat mir irgendwann die Frage gestellt, Lea, warum machen wir uns eigentlich gerade so einen Stress, wo wir doch jetzt in unseren besten Jahren sind? Und dann dachte ich mir so, ach, die sind jetzt gerade, huch. Und ja, deshalb habe ich diesen Text geschrieben. Ein Klappbett steht in deinem Kinderzimmer, da schauen schon die Federn raus. Und es quietscht bei jeder Drehung, doch lange lieg ich eh nicht drauf. Denn wir sind nicht zum Schlafen hier, nein, wir sind wach, so wach sind wir. Wir klettern aus dem Fenster, laufen barfuß, bis wir frieren. Dann isst du Pombeeren, ich saure Pommes. Lass mal beides zusammen probieren. Du tupfst mir ein Tattoo auf meinen Knöchel. Ich werde es stolz mit Würde tragen. Wenn wir mal erwachsen sind, dann will ich dein echtes haben. Wir stoßen an mit Robbie Bubble. Wollen die sein, die wir sind. Denn das, was war und was da kommt, ist so greifbar wie der Wind. Wer wir sind, das wissen wir und werden es trotzdem noch erfahren. Doch wir wissen, wir sind jetzt in unseren allerbesten Jahren. Ein grauer Parkplatz vor der Schule. voller schief geparkter Autos. Und dazwischen stehen wir. Beide Arme in der Luft rennst du kröhlend her zu mir, aus den Boxen dröhnt ein Hoch auf uns und drückt das aus, was wir jetzt spüren. Zu unseren Füßen liegt die Welt, weit geöffnet alle Türen. Was soll jetzt noch kommen? Was soll das noch toppen? Uns kann niemand halten, keiner kann uns stoppen. Wir sind jung und wir sind frei, wir sind stark und wir sind pur. Liebe Erde, ja, wir retten dich, denn wir haben Abitur. Wir stoßen an mit Hugo aus der Flasche. Wollen die sein, die wir sind, denn das, was war und was da kommt, ist so greifbar wie der Wind. Wer wir sind, das wissen wir und werden's trotzdem noch erfahren, doch wir wissen, wir sind jetzt in unseren allerbesten Jahren. Eine Küche voller Menschen und die Tische voller Flaschen, rauchen nur auf dem Balkon, nicht in meine Blumenaschen. Wie schön, dass du gekommen bist. Da drüben ist das Jackenzimmer, auf dem Boden bleibt man kleben, doch das Tanzen geht noch immer. Die Box von deinem Mitbewohner hat zumindest guten Bass und bis die erste Polizei kommt, ändert daran keiner was. Im Flur steht unser Bierpongtisch, wo Bälle in Biere in Becher passen, die Gläser sind längst ausgegangen, man trinkt Gin aus Didl-Tassen, die meisten hier noch nie gesehen. Doch im schwachen Lampenschein ist's egal, wer du bei Tage bist, kannst du für einen Abend alles sein. Und als die letzten Gäste gehen oder sich aufs Sofa legen, sehen wir auf unserem Dach dem ersten Morgenrot entgegen. Wir stoßen an mit dem letzten Pfeffischluck. Wollen die sein, die wir sind, denn das, was war und was da kommt, ist so greifbar wie der Wind. Wer wir sind, das wissen wir und werden es trotzdem noch erfahren, doch wir wissen, wir sind jetzt in unseren allerbesten Jahren. Auf deiner Holzdielenterrasse weht eine leichte Abendbrise. Wir schauen auf die neue Schaukel und die Rutsche auf der Wiese. Du lässt dich sanft ins Polster fallen. Ein müdes Lächeln auf den Lippen. Ich nehme mir noch einen Mandelcracker, um ihn in Sesammus zu dippen. Die Großen sind gerade eingeschlafen. Morgen früh ist wieder Kindergarten und bis du die Kleine stillst, kannst du noch ein Weilchen warten. Dein Ansatz ist längst rausgewachsen, wie der Lack an meinen Zehen. Und von unseren Leichtathletikmuskeln ist nicht mehr allzu viel zu sehen. Doch beseelt mit einem Strahlen blickst du lange her zu mir und da weiß ich, wir sind schön, ja. So wunderschön sind wir. Wir stoßen an mit Ingwerwasser. Wollen die sein, die wir sind, denn das, was war und was da kommt, ist so greifbar wie der Wind. Wer wir sind, das wissen wir und werden es trotzdem noch erfahren, doch wir wissen, wir sind jetzt in unseren allerbesten Jahren. Ich sehe dich im Sessel sitzen und mich in einem Schaukelstuhl. Wir sind noch immer gut gekleidet und natürlich sind wir cool. Wir schauen Quiz. Und du glaubst A, doch ich rufe ganz laut B, aufzustehen braucht jetzt Zeit, wenn ich zum Rollator gehe. Doch das Gute ist, die haben wir. Da ist keiner, der sie raubt, und uns kann man nichts verübeln, uns ist alles jetzt erlaubt. Ein paar Kilos mehr zu haben und am Tage fernzusehen, viel zu laut Musik zu hören, damit wir es auch gut verstehen. Wir wissen nicht, wie lange noch. Ob ich als Erste gehe oder du es musst, doch wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das doch noch nie gewusst. Wir stoßen an mit entkoffiniertem Kaffee. Wollen die sein, die wir sind, denn das, was war und was da kommt, ist so greifbar wie der Wind. Wer wir sind, das wissen wir und werden es trotzdem noch erfahren. Doch wie wir wissen, waren wir immer in unseren allerbesten Jahren.
Ja, super Text. Wunderschön. Danke. Auch ein Hoffnungstext irgendwie. Genau, ich bin ja eher so ein Pessimist, der dann immer denkt irgendwie, ach, das Beste ist schon alles rum. Von daher finde ich das schön, wie du es ausdrückst. Hast du ja auch in einem anderen Text, ne? Immer ist jetzt oder so ähnlich oder jetzt ist immer so rum, glaube ich, ne? Irgendwie so dieses man lebt ja tatsächlich nicht gestern und auch nicht morgen, sondern jetzt. Und das irgendwie hochzuhalten, zu würdigen, zu ehren, sich daran zu freuen. Und das drückst du wunderschön aus mit den allerbesten Jahren. Das ist echt gut. Das mag ich gerne.
Und auch das wird ja wieder sehr rund, ne, weil das passt ja so gut auch zu diesem Fugenbild, weil es ja auch wieder sagt, sei doch mal im Jetzt, sei doch mal hier jetzt, ne? Nicht gestern, nicht morgen, jetzt. Nimm wahr, was gerade vielleicht an diesen Jahren gut ist und was daran möglicherweise die allerbesten sind. Und das wiederum ist möglicherweise eine Hoffnungsressource, das wahrzunehmen.
Ja, weil, also ich habe das auch ganz oft in meinem Denken, dass ich irgendwie so denke, ja, ich muss jetzt nur noch durch die Woche durch oder nur noch durch den Monat, dann wird's wieder besser oder ja, ab nächstem Jahr wird alles wieder ein bisschen ruhiger. Und das sind aber genau die Momente, wo ich so denke, nee, also Leben ist immer, auch in diesen Phasen jetzt so. Und ich will nicht immer nur denken, da muss ich noch durch, sondern auch diese Phase jetzt will ich irgendwie wahrnehmen.
Voll. Das war auch ein Zitat, Leben ist immer, oder? Oder habe ich das falsch
genau,
in Erinnerung?
Genau, ich glaube, das meinte auch Jay.
Ja,
ach so, ja, okay.
Ja, das meinte ich. Okay. Genau, das meinte ich.
Genau.
Vollkommen richtig, das meine ich. Aber ich finde das ja gar nicht so leicht, weil mir geht das auch so wie dir, dass ich ganz oft denke, wenn ich das geschafft habe, dann ist er und irgendwie ist es ja absurd, ne? Weil man ja im, also wenn man irgendwas geschafft hat, klar, da das ist ein Ziel und so weiter, aber das hat ja nichts mit dem Moment oder nicht unbedingt was mit dem Moment zu tun, der gerade ist. Aber ich finde das gar nicht so leicht, das tatsächlich zu leben und sich nicht nur vorzunehmen oder auch durch so ein schönes Wort wie, hey, das sind meine allerbesten Jahre oder irgendwie so ein, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich und so weiter. Mhm. Aber so kann man ja gar nicht immer leben. Ne? Man kann nicht jeden Tag so leben, als wäre es der letzte, sondern man braucht auch Alltag und man muss auch Probleme bewältigen. Aber dabei entgeht einem manchmal das Leben so. Also, ne, das finde ich, ist irgendwie so eine kreative Spannung, in die Kunst uns dann manchmal uns das bewusst macht. Und das finde ich so schön an deinem Text, dass du einfach einem die Freude am Hiersein spüren lassen willst. Aber wie gesagt, dann kommt der nächste Tag und dann ist alles wieder weg und man ist im Hamsterrad und so weiter. Also ich finde es gar nicht so leicht, das außerhalb von so einem Text tatsächlich zu leben. Weiß nicht, wie euch das geht. Ich merke, mir fällt das gar nicht so leicht.
Und ich glaube, das genau, es ist ja wieder auch so eine Aufgabe von Kunst, dass sie uns immer mal wieder das vor Augen führt, uns da in die Gegenwart zurückholt. Weil wir das von uns aus gar nicht mal so easy können, ja.
Das ist ja auch manchmal ein Missverständnis, dass man sowas oft den Künstler oder die Künstlerin fragt und sagt dann, erklär doch mal, wie du das machst. Genau. Und meistens ist das ja genau der falsche Ansprechpartner, weil der schreibt das ja, weil er selber sich da auf den Weg macht und da ein Defizit wahrnimmt und versucht, sich da selber diese Hoffnung ins Leben zu schreiben, ne? Also das ist ist eine offene Frage auch.
Herbert Grönemeyer hat mal gesagt, er ist in seinen Texten viel besser als im wahren Leben.
Ja, same, auch hundertprozentig. Ja, auf jeden
Super,
Fall.
Ne?
Ja, klar.
In seinem wahren Leben wäre er ziemlich langweilig, aber in seinen Texten ist er wirklich gut. So, weißt du so.
Ja, ich weiß genau, was er meint. Ja, voll.
Ja, genau, ne? Ja, so geht's einem, ja, irgendwie. Aber genau, das wollte ich gerade noch sagen. Kunst macht im Grunde das, was man ja auch von der Religion sagt, ne? Sie, das sind Dinge, die uns unterbrechen. Im positiven Sinne. Die uns innehalten lassen, die uns einen neuen Gedanken zuspielen, die in unser bisschen verwobenen Alltag, der sich meinetwegen schön eingerichtet hat, aber vielleicht auch ein bisschen gemütlich ist und der so ein bisschen sich im Kreis dreht, plötzlich hineinkommt und was Neues, ein Fenster aufreißt und man irgendwie denkt, ach so, da könnte man auch mal durchgucken. Ach, da sieht die Welt ja doch nochmal ganz anders aus. Ach so. So, ne, ich finde den Gedanken gut, Unterbrechung. Und ich kann mich selbst meistens nicht unterbrechen. Es muss irgendwie von außen kommen. Also es hilft mir zumindest. Es ist leichter, wenn sowas von außen kommt. Von daher, Dankeschön für solche schönen Texte, die das wirklich im besten Sinne machen. Unterbrechen. Ja.
Voll. Ich würde auch gerne nochmal so das Handwerkliche bei diesem Text ein bisschen highlighten. Ich finde es nämlich ganz großes Kino, dass man diese Lebensphasen eigentlich nur anhand von einem Getränk und so einer kleinen Szene so perfekt einfängt. Ne? Also du musst da gar keine großen biografischen Abhandlungen schreiben. Allein nur durch dieses Getränk und den Satz, der danach kommt, weißt du sofort, okay, wo sind wir jetzt hier gerade? Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist echt, echt ganz toll.
Cool, ja, das freut mich. Ich finde es auch echt bei sowas immer erstaunlich, wie flächendeckend so solche Momente anscheinend ja auch stattfinden. Also so diesen klebrigen Boden bei WG-Partys irgendwie kennt einfach halt jeder. Oder oder dieses Gefühl nach dem Abi, dass man denkt, man kann jetzt die Welt retten. So, es ist kennt man irgendwie auch, ja.
Es gibt einen Pflegetext, der mir sehr gut gefallen hat, wo wir wieder so ein bisschen bei dem Thema sind, so worüber wir vorhin gesprochen haben, der schönste Tanz, was auch irgendwie ein Fenster aufmacht, aber was auch die Realität so ganz fest in den Blick nimmt irgendwie. Ne? Also ist auch ein bisschen so ein Fugen zwischen den Fugen Text irgendwie. Also du siehst zwar schon die Härte des Lebens, des Alltags, und trotzdem ist da irgendwie auch der Blick so auf das Schöne. Wäre das okay, wenn du den mal vorlesen würdest? Das ist auch ein bisschen länger. Passt das irgendwie ins Konzept gerade hier? Also der hat mir halt sehr gut gefallen.
Where is the love? Singt das Smartphone neben Tonis Bett. Sie schlägt die Augen auf und dann die Decke weg. 4.45 Uhr. Mitten in der Nacht, sagt man ja oft, doch Toni mag die Morgenstunden und das frühe Aufstehen hat sie nie so schlimm gefunden. Es ist, als wäre sie allen voraus, als dürfte sie etwas als Erste entdecken, wie eine Tanzfläche eröffnen, den neuen Tag zum Leben erwecken. Es ist noch dunkel und ganz still, als sie aus ihrer Haustür tritt. Ihren Atem kann sie vor sich sehen, dann geht sie, doch nimmt was von der Ruhe mit. Schon auf dem Weg muss sie ein wenig grinsen. Der neue Bewohner fällt ihr ein. Die Schicht wird sicher unterhaltsam und vor allem herzlich sein. Frau Toni, na endlich geht die Sonne auf, sagt er. Und schon ist zweimal Lächeln da. Er hat auf das Sie bestanden, weil das für ihn nur höflich war. Recht spät betritt sie sein Zimmer heute. Am Morgen war schon viel passiert. Eine Bewohnerin hat Fieber und ein anderer ist frustriert. Eine Frau mit Sturzgefahr versuchte ohne Hilfe aufzustehen. Ein Kollege musste ungeplant zu seinem Kind nach Hause gehen. So viele Sätze Mut zugesprochen. So viele Male ermunternd berührt. Ein paar Mal in Lachen schon ausgebrochen und einmal schon feuchte Augen verspürt. Betten frisch bezogen und manche aus Gründen ein zweites Mal gehört, gestützt, gebracht und gehalten und Schritte gelaufen ohne Zahl. »Wie geht es uns denn heute?« fragt er, bevor es Toni kann, und nach einem »Danke gut« stutzt sie und antwortet ehrlich dann. Während er ihren Worten lauscht, vom Weltgeschehen und vom hilflosen Zusehen, hilft sie ihm aus dem Bett und ins Bad, reicht ihm Rasierer und Hautcreme, kämmt sein übriges Haar. Und irgendwann ist alles etwas frischer und auch leichter, als es vorher war. Sie sagt, ich habe immer an die Menschheit geglaubt, habe stets Optimismus gezeigt, doch der rinnt jetzt durch meine Finger und ich frag mich, was noch bleibt. Durch den Spiegel beobachtet er, wie sie genau seine Haut inspiziert und auf eine aufgekratzte Stelle etwas Salbe schmiert, wie sie mit gekonntem Schwung seinen Rücken einreibt und ihm vier zwischendurch eine Atemübung zeigt, wie sie einmal tief ein- und ausatmen sagt, ihm sein frisches Hemd reicht und am Schluss dann gut so fragt. Was bleibt, sind wir, sagt er mit eingesetztem Gebiss Man verliert schon mal den Glauben, doch seien Sie gewiss, da trifft man wieder wen. Jemanden wie Sie, Frau Toni. Und Stück für Stück kehrt der verloren geglaubte Glaube auch wieder zurück. Da entspannt sich Tonis Blick. Sie wirkt plötzlich wieder fröhlich. Etwas Hoffnung macht sich Raum, eine Sorgenfalte legt sich. Mit einer Hand greift sie den Wäschehaufen, mit der anderen schiebt sie den Rollator ran, so dass er sich selbst aufstützen und alleine aufstehen kann. Als sie in den Speisesaal laufen, steht schon das Frühstück bereit. Tiefschwarzer Kaffeeduft und Morgenmurmeln machen sich allmählich breit. Bestimmt kommt heute wieder ihre nette Nachbarin, sagt Toni, so wie jeden Donnerstag. Jetzt ist es sein Mundwinkel, der sich sichtlich nach oben biegt. Wie jeden Donnerstag, sagt auch er, nimmt das Marmeladenbrot, das vor ihm liegt. Für was sind die? Fragt er mit Blick auf die Tabletten. Und Todi erklärt ihm wie jeden Morgen die Kapsel für den Blutdruck, die große für ihr großes Herz und dann auch die zwei kleinen gegen das Wasser in den Beinen. Zum Ende der Schicht ruft Toni, bis morgen, und winkt wie an allen Tagen. Bis morgen, Frau Toni, oder auch nicht, wer kann das schon sagen? Auf dem Heimweg im Bus sind Beine und Augen schwer, der Kopf ist voll und der Magen leer. In ihren Notizen schreibt sie auf einen noch freien Platz, gedankenversunken, ihren Tageslieblingssatz. Das Leben ist fragil, Frau Toni. Es ist wie Tanzen auf dünnem Eis. Es ist der schönste Tanz von allen, trotzdem man um sein Ende weiß.
Dankeschön.
Deine Texte haben ja sehr, sehr unterschiedliche Längen. Ne? Längen ist das falsche Wort, weil dann denkt man, sie wären langweilig. Aber das meine ich natürlich nicht, sondern sie haben unterschiedliche Formen. Wie sagt man das denn? Manche sind viele Seiten lang und manche nur ein einziger Satz. Wie entscheidest du denn, wann ein Text fertig ist?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also, was ich da auch ganz spannend finde, ist, wenn ich so eine Idee habe oder ja eine Inspiration, ein Gedanke zu etwas, wo ich jetzt einen Text zu schreiben will, dann weiß ich noch gar nicht, wie lang der Text wird. Also manchmal lege ich dann los und merke, okay, krass, das wird auf jeden Fall ein 6-Minuten-Text. Oder ich merke, nach 4 Zeilen eigentlich ist schon alles gesagt zu dem Thema. Und ja, so entsteht es, dass da manchmal irgendwie dann hinter einem Gedanken ganz, ganz viel steckt und ich da ganz viel zu schreiben will. Und manchmal habe ich das Gefühl, da ist nach 2, 3, 4 Zeilen alles schon drin, was ich dazu sagen wollte.
Und spürst du das dann? Also, weil wie gesagt, jetzt manchmal eben 2, 3 Zeilen, genau, und das ist auch rund, ne? Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist ja mittendrin abgebrochen. Und manchmal aber lässt du dir echt ganz viel Zeit, um eine Situation oder ein Lebensgefühl in Worte zu fassen. Und deswegen finde ich das so spannend. Also bei einem Song hast du irgendwie relativ klare Strukturen, Strophe, also Doppelstrophe, Pre-Chorus, Chorus und so weiter. Ne? Also das ist relativ easy, sich dort eine Art Schema, an einem Schema abzuarbeiten. Aber du hast ganz viele Schemen, sozusagen. Mhm. Das meine ich. Das finde ich so erstaunlich. Und deswegen frage ich mich dann immer, ja, woher weiß man, dass jetzt Schluss ist? Das spürst du dann oder wie ist das?
Ja, also ich liebe auch wirklich diese Freiheit, die man da hat beim Schreiben, dass man eben keine Form ausfüllen muss. Und also ich wechsle ja auch super gern mal so Reimschemen oder ich habe ja auch Texte, die sich irgendwie gar nicht reimen, wo man ja irgendwie bei jedem Text gucken kann, was ist jetzt die richtige Form für diesen Text. Und ja, ich glaube, das ist schon irgendwie so ein Gefühl, dass ich dann merke, jetzt ist alles dazu gesagt. Manchmal ist es aber auch so, dass ich den Text dann später nochmal aufgreife und so merke, irgendwie ist das noch nicht ganz rund und dann kommen da doch nochmal Zeilen oder Strophen dazu. Das kann auch passieren.
Aber jetzt hast du ja formal eigentlich eine größere Freiheit, denn stelle ich mir so vor, denn in der Vergangenheit hast du ja für die Bühne viel geschrieben. Oder? Und da ist es doch auch von vornherein klar, ja, ich kann mich jetzt nicht mit so einem Vierzeiler hinstellen und nach 50 Sekunden wieder die Bühne verlassen. Das geht ja gar nicht. Oder?
Ja. Ja,
also schreibst du größere Texte, längere Texte, du sagst, okay, mindestens 4 Minuten muss ich es halt hier schon haben. Und in diesem Fall konntest du dir die Freiheit nehmen und sagen, nö, dieser Text ist fertig. Ich habe hier gerade einfach nur diesen Gedanken, das ist in seiner Dichte alles, was dieser Text gerade machen soll. Und hier darfst du das dann ja auch. Das ist doch eigentlich eine größere Freiheit, oder nicht?
Ja. Ja, die Situation hat sich jetzt sogar eher umgekehrt, würde ich sagen. Also bei Slam-Texten, genau, da will man 5-6 Minuten füllen. Und jetzt, wenn man das geschriebene Wort hat, ist es bei mir sogar eher andersrum, dass ich denke, eigentlich will ich eher kürzere Texte, weil ich finde, wenn man das liest, ist es oft schön, eigentlich nur so was kurz zu lesen, ohne, dass es, ja, wenn es jetzt über Seiten hinweg geht, finde ich, dann ist es oft eigentlich schöner, das zu hören und irgendwie die Stimme dazu zu haben.
Das wollte ich dich sowieso auch noch fragen im Verlauf. Hast du da eine Lieblingsausdrucksform? Ich meine, also es gibt, du hast mit so Live Poetry Slam Spoken Word Sachen angefangen, das heißt Bühne eigentlich, längere Sprechtexte, dann gibt's eine Platte von dir, Spoken Word und Musik, die man sich anhören kann. Jetzt gibt's 2 Bücher mit diesen unterschiedlichen Textlängen und Formaten und Formen. Es gibt YouTube-Videos von den Live-Auftritten und auch produzierte. Also gibt's so eine Lieblingsausdrucksform oder kann man das gar nicht sagen?
Ja. Spannende Frage. Also ich glaube, im Moment genieße ich das wirklich, diese Buchform zu haben, wo man diese unterschiedlichen Längen und Stile irgendwie alles so reinpacken kann und wo man auch als Leser irgendwie in seinem ganz eigenen Tempo sich die Texte zu Gemüte ziehen kann. Also weil ich das selbst auch so genieße, mir irgendwie ein Gedichtband zu nehmen und dann jeden Morgen ein kleines Gedicht zu lesen, immer mal so zwischendrin. Und das anderen mitzugeben, finde ich gerade sehr schön. Aber ich merke auch zwischendrin, dass ich auch mal wieder Bock hätte, was zusammen mit Musik zu machen, weil mir das schon auch sehr viel Spaß gemacht hat, das zu kombinieren und ja auch diese Erfahrung, dass man den Text jemandem gibt und er dazu was komponiert und dann ja nochmal so eine neue Kunstform dazu bringt und so eine neue Ebene. Das finde ich auch immer noch eine sehr schöne Form. Und wird bestimmt auch zukünftig wieder passieren.
Sehr cool. Gott sei Dank muss man sich ja auch nicht entscheiden. Also vielleicht manchmal so bei dem einzelnen Text oder sowas, aber grundsätzlich ist das ja super, dass es diese vielen Ausdrucksmöglichkeiten auch für diese Art von Kunst gibt. Ich habe manchmal so das Gefühl, das, was wir machen, ist auch deshalb so toll, weil es mit so viel anderen Formen und künstlerischen Ausdrucksformen kombinierbar ist. Ne? Du kannst ja was mit einer Jazzband machen oder mit einer Metalband oder mit jemand, der Filmkunst macht oder Malerei. Ne? Es ist ja alles möglich irgendwie so.
Ja. Mhm. Also Lea und eine Metalband sehe ich total.
Ja, so eine Black Metal Band, die irgendwie so Speed, also sehr schnell, also sehr Double schnelle time. Und harte Riffs, Double Time, genau, und irgendwie so ein growlender Sänger und dann die Lea dazwischen drinne, die über die Pflege von Toni erzählt.
Beispiel, ja. Aber ich finde es auch von Konsumentenseite immer wieder spannend, wie auch da die Vorlieben unterschiedlich sind. Also manche Leute sagen mir nach meinen Auftritten, boah, es war mir viel zu schnell, ich müsste das jetzt alles nochmal nachlesen. Und andere, die irgendwie mein Buch sehen, sagen, oh nee, ich will das ja hören, ich will das gar nicht nur lesen, ich brauche ja deine Stimme dazu. Also das ist auch ganz unterschiedlich.
Gibt's eigentlich auch wieder ein Hörbuch zu dem Buch?
Noch nicht, leider. Vielleicht wird das noch entstehen, aber es ist noch nicht in Planung. Ja, das war auch eine sehr, sehr coole und auch sehr spannende Erfahrung, das erste Buch einzusprechen. Da habe ich wirklich das ganze Buch in 8 Stunden an einem Tag einmal gelesen. Und ja, nicht nur einmal, man muss da ja ganz viel wiederholen, weil ich dann mit meinem hessischen Einschlag doch noch um die Ecke komme und dann muss ich das wieder und wieder lesen.
Fast so krass wie 8 Stunden Pflege. Ich muss gerade wieder an die Geschichte mit Frau Toni denken. Dass, ja. Wahrscheinlich fühlt sich Frau Toni im Bus auch so wie Lea nach 8 Stunden ja. Gedichte vorlesen.
Glaube ich auch.
Ja, nur ich hatte ja. tatsächlich keine Stimme mehr auch nach den 8 Stunden. Also ich, da kam einfach nichts mehr raus. War komplett Ende.
Ist das eigentlich, das ist ja auch ein krasser Beruf und auch ein krasser Alltag manchmal, ne? Also das blitzt da ja auch so durch, selbst in diesen Texten mitunter. Ist das, hilft das, wenn man danach sich da hinsetzen kann und das aufschreibt auf eine Weise? Hilft das beim Verarbeiten und möglicherweise vielleicht sogar beim Bewältigen mit manchen Sachen?
Ja, komplett. Also das ist ja einfach meine Verarbeitungsform. Oftmals passiert das einfach nur in Form von Tagebuch, dass ich da alles mal ein bisschen runterschreibe, was mir so begegnet ist, mit wem, was ich so konfrontiert war am Tag und dann auch besser schlafen kann, wenn das einmal alles runtergeschrieben ist. Und ja, manchmal entstehen daraus dann eben auch künstlerische Texte. Und ja, ich dachte irgendwie lange, dass das sehr krass Typsache ist. Ich würde aber mittlerweile vielleicht sogar so weit gehen, dass es eigentlich jedem Menschen hilft, Dinge aufzuschreiben, die man so im Kopf hat. Es muss ja nicht dann so super artsy sein, was da am Ende rauskommt, aber einfach mal auch in ganz einfachen Sätzen Gedanken aufzuschreiben, glaube ich, hilft jedem.
Das heißt, wie würdest du das jemandem empfehlen, der jetzt sagt, ah ja, ich dachte immer, es wäre nicht mein Ding, wie ich würde jetzt das auf dein Wort hin vielleicht mal anfangen? Was wäre da ein guter Tipp, da sich dem zu nähern?
Ja, also so eine Option wäre vielleicht wirklich so dieses Tagebuch schreiben, so am Ende des Tages mal aufzuschreiben, was war heute alles so, was war Schönes, was war nicht so Schönes, einfach so ganz banal. Oder auch diese Morning Pages, die, glaube ich, auch für manche Leute echt cool sind, morgens vor, nee, nach dem Aufstehen, aber morgens bevor man alles vor dem Aufstehen, bevor man irgendwas anderes macht, erstmal, man kann ja anfangen mit einer Seite, man kann auch 2, 3 Seiten vollschreiben, einfach mal so ungefiltert drauf los, ohne groß nachzudenken, einfach das, was einem gerade durch den Kopf geht.
Da habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht. Das habe ich aber nur ganz kurz gemacht in einer. Das waren die ersten Texte, die für meinen Roman entstanden sind. Und das habe ich tatsächlich so gemacht. Es war eigentlich ist noch nichts losgegangen und ich habe nur Kaffee getrunken. Es war ziemlich früh am Morgen und ich habe also die Regel war genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich schreibe jetzt mal gucken, was passiert. Und das war tatsächlich einigermaßen sinnvoll, was dabei rausgekommen ist. Also, weil das ja wirklich ganz interessant ist, ne? Vieles, habe ich das Gefühl, ist in uns ja auch schon angelegt irgendwie. Wir denken ja ganz viel. Wir denken nachts, wenn wir wach werden oder abends, keine Ahnung, oder wenn wir Auto fahren oder so, da passiert ja ganz, ganz viel. Manchmal glaubt man ja, wenn ich jetzt was schreibe, dann muss ich das richtig gut vorbereiten, ich muss richtig doll nachdenken, ich brauche ein Konzept und so weiter. Aber eigentlich ist schon ganz schön viel angelegt und dieser Moment, in dem du sagst, ich schreibe jetzt einfach mal, da kommt schon erstaunlich Sinnvolles, Zusammenhängendes dabei oft raus, ist meine Erfahrung. Oder welche Erfahrung habt ihr gemacht? Jay, du schreibst Songs, ich nehme an, es läuft ähnlich oder wie das
nee, ist? Nee, bei Songs ist es schon eher so, dass ich mich, wenn ich mal wieder einen schreibe, ist nun schon eine Weile her. Also manchmal fliegen mich Ideen an, das schon. Aber dass ich mich jetzt morgens hinsetze und dann einen Song schreibe, das ist eigentlich nicht so. Da muss ich mich schon hinsetzen und dann überlegen, welche Idee habe ich denn und da. Also das ist, das funktioniert bei mir bei Songs ja eigentlich jetzt nicht so. Ja.
Dieses Morning Pages ist auch eigentlich sogar in seiner Grundform noch absichtsloser. Also selbst wenn du das beruflich machst, geht es eigentlich wirklich drum, einfach nur so ungefiltert und am besten sogar auch ohne abzusetzen, einfach so das, was so oben auffliegt, einfach aus dem System zu schreiben. Völlig egal, ist das gut, kann das mal ein Song werden oder ein Gedicht oder ein Romanfragment, völlig wurscht. Das ist eigentlich eher dafür da, dass du für das, was du danach zu tun gedenkst, ne, ob du jetzt schreiben möchtest oder ins Büro gehst oder sonst deinem Tagewerk nachgehst, dass du das halt irgendwie fokussierter machen kannst und dieses Tohuwabohu, was du so gerade morgens nach dem Aufwachen manchmal hast, Sorgen und Ängste und Traumreste und was nicht alles, ne, dass du das einmal schon mal so aus dem System schreibst, bevor du eigentlich so in den Tag reinstartest. Das ist, glaube ich, die Idee dabei.
Also du machst mit den Texten dann auch im Prinzip gar nichts.
Naja, es kann natürlich immer passieren, dass durch so eine Routine kann das natürlich auch schon passieren, dass du auf einmal mal halt auch vier fantastische Zeilen schreibst, die du dann vielleicht auch behalten willst. Aber du schreibst es nicht mit der Absicht, diese vier Zeilen zu produzieren. Also wenn, dann sind die quasi ein Geschenk, das dir dann widerfährt.
Okay, verstehe.
Das geht eher so um den Akt an sich, den Akt des Schreibens.
Ah ja, okay.
Es ist eigentlich ähnlich wie diese Most Dangerous Writing App. Das ist so eine
App. Ja, erklär das mal, das ist cool. Das kennen bestimmt nicht alle. Ja.
Genau, es gibt es, glaube ich, als App, gibt es aber auch einfach nur als Online-Page, wo man draufgehen kann und dann kann man da eine Zeit einstellen, so 5 Minuten oder auch länger, wie man halt Bock hat. Und dann fängt man an zu schreiben, was auch immer. Man legt halt einfach los. Und jetzt ist der Clou bei der Sache, dass wenn man aufhört zu schreiben, dann beginnt sich der Text zu löschen. Das heißt, krass. Man muss kontinuierlich tippen. Und das ist auch irgendwie so ein Trick, um ins Schreiben reinzukommen und vielleicht irgendeine Schreibblockade zu lösen.
Das heißt, der Text bleibt nur bestehen, wenn ich die Zeit durchhalte. Mhm. Oder
genau, danach kannst du ihn copy-pasten, aber ansonsten vorher wird der blurry und löscht sich, wenn du zu lange nicht tippst.
Das ist geil.
Ja. Ist ja irre.
Das ist wirklich geil.
Ja, da darf dann keiner anrufen, wenn währenddessen irgendwie. Hast du gerade hier den Welthit geschrieben und bist kurz vor Schluss und dann klingelt das Telefon und du denkst, nein!
genau. Also für diese Morgenschreib-Sessions, die ich eine Zeit lang gemacht habe, habe ich ein Programm benutzt, das heißt WriteMonkey. Gibt's, glaube ich, kostenlos. Habe ich nicht gekauft. Und da ist halt der Trick, also das löst sich nicht wieder von alleine auf, aber es ist halt, es gibt quasi keine Möglichkeiten, den Text zu formatieren. Es gibt keine Ablenkung, es gibt keine Buttons oder irgendwelche Einstellmöglichkeiten, sondern es ist einfach nur ganz super schlichtes Text-Ding. Und ich glaube, du kannst eine Wortzahl einstellen, vielleicht sogar auch eine Zeit, das weiß ich nicht genau. Aber es geht vor allen Dingen um auch möglichst nicht abgelenkt werden vom Schreiben. Also super schlicht. Ich glaube, so Career New als Font, so dieses Schreibmaschinen-Ding so. Genau, fand ich auch hilfreich. Aber so Most Dangerous Writing App ist natürlich noch geiler, finde ich.
Ich finde das ein witziges Tool. Ich empfehle das auch oft in Workshops und man unterschätzt das auch komplett. Ich habe, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe, gedacht, ich stelle mal so 10 Minuten ein, mal gucken. Und du merkst auf jeden Fall, wie sehr lange 10 Minuten werden können irgendwie. Also ich würde empfehlen, start wirklich so mit 2 oder 3 maximal irgendwie und das ist schon lang genug.
Ja, und ich finde es echt dann immer faszinierend, so wie man halt seine Filter ausschalten muss. Und dann merkt man erstmal, welche Filter man alle so hat. Also weil sonst geht ja beim Schreiben immer direkt der eigene Lektor schon los und sagt irgendwie, nee, das kannst du so nicht sagen oder das ist viel zu plump, das ist viel zu platt oder das könnte man falsch verstehen. Und das ist ja dann alles einmal ausgeschaltet.
Ist es eigentlich noch schlimmer, wenn man für einen Verlag wie Knauer schreibt zum Beispiel, das zweite Buch, da stelle ich mir, also Marco hat das vorhin schon mal angedeutet, dass das ja auch mit Druck wahrscheinlich verbunden ist, oder? Wie ist denn das?
Ja, ich habe sehr viel Glück mit meinem Verlag oder auch besonders mit meinen Lektorinnen, die mir da ganz viel Freiheit geben und mich einfach wirklich machen lassen. Also da wird mir wenig bis gar nichts irgendwie vorgeschrieben, was ich schreiben darf oder was ich nicht schreiben darf. Das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, da habe ich aber auch Glück dadurch, also mit meinem Lyrikband einfach. Ich glaube, wenn man Sachbücher schreibt oder so, da ist man schon nochmal deutlich eingeschränkter oder bekommt Richtungen und Grenzen. Da guckt ja auch am Ende dann nochmal ein Jurist drüber, ob man da irgendwas klagen könnte bei dem, was da drin steht. Da bin ich wirklich durch meine Lyrik irgendwie sehr künstlerisch befreit.
Also da kommt nicht die Poesie-Mafia und sagt, dass du hier nicht genug Umsatz, nicht genug Anschläge.
Vielleicht die Lyrik-Schutzgeld-Mafia.
Ja, genau. An sowas
du kannst die Texte veröffentlichen, aber dafür latzt du jeden Monat 100 Euro.
Nee, die kommen dann und brechen dir den kleinen Finger, weil du nicht genug Texte abgeliefert hast oder so.
Die kamen zum Glück bisher noch nicht.
Noch nicht, ja.
Mir hat ja sehr gut gefallen, du hast einen Text über die, über Angst geschrieben in dem Buch. Ich weiß nicht, heißt der, wie ich die Angst kennenlernte oder so ähnlich? Irgendwie, ich habe den Titel jetzt nicht mehr ganz im Kopf.
Also der heißt Erwachsenwerden oder wie ich es mit der Angst zu tun bekam.
Genau, das war's, genau. Den genau. Fand ich auch sehr, sehr schön. Weiß ich, vielleicht hast du Lust, den auch noch mal zu lesen. Da hätte ich nämlich eine Frage zu.
Ja, okay. Sehr gerne. Sei nicht zu ängstlich, du bist doch kein Kind mehr. Aber ich wünschte, ich wäre es noch. Denn als Kind wurde ich der Angst nie wirklich vorgestellt. Ich kannte sie nur flüchtig. Wenn die Eltern abends ausgingen und eine Nummer für den Notfall auf den Küchentisch legten, stellten wir Kinder uns manchmal vor, wie Einbrecher durch den Keller ins Haus schlichen. Bei jedem Knacken und Knarzen horchten wir auf und fragten uns, ob das denn jetzt ein Notfall sei. Wir beratschlagten, wie wir uns wappnen würden und welche Gegenstände am besten zur Verteidigung dienen könnten. In diesen Momenten sah ich sie manchmal in der Ferne winken, schemenhaft erkennbar, leicht verschwommen. Wenn meine Englischlehrerin mit toten Augen verkündete, dass wir einen unangekündigten Vokabeltest schrieben, schmiegte sie sich schon mal wie eine Katze um meine Unterschenkel und kroch um meine Schultasche herum. Oder wenn ich mich im Supermarkt versteckte und schließlich selbst diejenige war, die die anderen nicht mehr fand, dann stand sie schon mal zwischen den Regalen rum. Aber meistens kam die Angst nicht mit. Sie war nicht dabei, als ich vom höchsten Punkt der Schaukel in den Sand sprang oder als ich nach den ersten Skifahrversuchen den Funpark ausprobierte. Als ich es noch liebte, nachts im Wald zu sein, wenn die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten und ich alle Kinder zurechtwies, die auf die irrige Idee kamen, eine Taschenlampe anzuschalten. Nein, da wollte die Angst nie mit. Vielleicht, weil es ihr zu gefährlich war. Aber letztendlich weiß ich es nicht. Wir kannten uns ja nicht sehr gut. Heute ist es anders. Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Ich kenne den Klang ihrer Stimme, wenn sie alles andere übertönt, und den ihrer Schritte, wenn sie sich manchmal trottend und manchmal zügig auf den Weg zu mir macht. Sie ist eine von jenen, die den angenehmen Gesprächsabstand konsequent ignorieren und viel zu nah an einen herantreten. So haucht sie mir ihren Mundgeruch entgegen, der die morgendliche noch keine Zähne geputzt Qualität bei weitem übertrifft. Manchmal legt sie sich auch ganz auf mich drauf, ohne jegliche Vorwarnung, und dann habe ich das Gefühl, unter ihrem üppigen Körper gar nicht mehr richtig atmen zu können. Oft weckt sie mich schon in der Früh, bevor der Wecker es kann, oder sie bleibt abends über die höfliche Zeit hinaus und wird zu einem lästigen Gast, den man trotz offensiver Andeutung, schlafen zu wollen, nicht aus dem Haus bekommt. Sie läuft mit mir durch Unterführungen, seit ich all diese Geschichten gehört habe. Sie verabschiedet mich mit einem wahnwitzigen Grinsen an der Haustür seit dem letzten Einbruch. Sage ich bis bald, quasselt sie dazwischen, was wenn nicht. Sie zwängt sich in Rucksäcke und auf Autorückbänke und verbringt erstaunlich gerne Zeit in Backstage-Bereichen. Was ich besonders unangenehm finde, sie wartet jetzt auch nachts im Wald. Seit Aktenzeichen XY ungelöst, lugt sie hinter sämtlichen Bäumen hervor, raschelt mit Laub oder wackelt an Zweigen. Durch die viele gemeinsame Zeit aber kenne ich auch die Schwächen, ihre Achillesfersen. Ich kenne die Ängste der Angst. Beispielsweise verabscheut sie Gesellschaft. Am liebsten hat sie mich ganz für sich allein. Außerdem ist sie sehr lichtempfindlich. In der Sonne kneift sie ihre Augen krampfhaft zusammen oder sucht hektisch nach einer Sonnenbrille. Musik macht sie fast wahnsinnig. Da hält sie sich die Ohren zu und als ich einmal selbst zu singen begann, hat sie sogar schreiend den Raum verlassen. Ich nehme es mal nicht persönlich. Doch am meisten wohl hasst es die Angst, wenn man über sie redet. Ja, sie zuckt förmlich zusammen, wenn man sie beim Namen nennt und macht sich dann ganz klein, manchmal sogar völlig unsichtbar. Als ich erwachsen wurde, bekam ich es mit der Angst zu tun. Und was soll ich sagen? Ich mag ihre Bekanntschaft nicht.
Ja, fantastisch.
Fantastisch, ja.
Wirklich super. Wie, also ich vermute, das geht allen Zuhörenden so, dass sie das kennen. Ne? Als Kind wächst man oft unbedarft auf, ist irgendwie furchtlos. Man tut als junger Mensch Dinge, die man im späteren Lebensalter, keine Ahnung, ich bin irgendwie Skipisten runtergebrettert in mit einer Furchtlosigkeit, die man sich überhaupt nicht, also das war lebensgefährlich sozusagen.
Ja,
also,
kenn ich.
Einfach gemacht und so, ne? Und irgendwann verliert sich das und das drückst du sehr gut aus. Woran liegt denn das? Also, das ist jetzt eine philosophische Frage quasi, aber das beschäftigt mich, wenn ich diesen Text höre, weil ich glaube, die Erfahrung, die kennt fast jeder, dass sich irgendwie dann im Laufe des Lebens die Angst einschleicht oder vorstellt oder man ängstlicher wird oder wie du es auch so schön beschreibst. Also man weiß dann schon, in welchen Situationen man mit der Angst zu rechnen hat und wie man sie auch unter Umständen wieder zur Seite drängen kann und so, ne? Aber sie ist plötzlich da. Also wie kommt das denn?
Ja, ich glaube, das hat viele Gründe, aber ich glaube, ein wichtiger ist auf jeden Fall, dass wir im Älterwerden immer mehr Antworten auf die Frage finden, was soll schon passieren? Also ich glaube, das sagt man als Kind und hat gar nicht so viele Antworten darauf. Und als Erwachsener fängt man an, ja, also ABC könnte hier schon mal eintreffen. Und ja, ich glaube, das kommt ja einfach durch die Erfahrung, die man so sammelt, dass man die Erfahrung macht, ja, es kann auch mal schief gehen und man kommt nicht auch aus allen Situationen raus.
Du willst sagen, als Kind, wenn man so unbedarft und naiv durchs Leben geht und man eine gewisse Furchtlosigkeit hat, wenn man das Leben tatsächlich kennenlernt, kann man das nicht mehr. Ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen doof, ne?
Ja.
Weil Kinder quasi das Leben noch nicht so überschauen können. Deswegen sind sie furchtloser. Irgendwie frage ich mich, wie das ist auch, also Jesus sagt ja mal, ihr sollt sein wie die Kinder, so, ne? Also irgendwie und dann denke ich immer, ja, leicht gesagt, du blöder Prediger da, ne? Irgendwie sei mal wie ein Kind, weil exakt die haben auf viele Fragen, die das Leben mit sich bringt, noch keine Antworten, brauchen die auch nicht, so, ne? Aber irgendwann verliert sich das und ich denke dann immer, ja, wär's eigentlich besser, naiv wie ein Kind zu sein? Wäre das eigentlich sozusagen das bessere Leben? Aber das geht ja gar nicht, so, ne? Also das ist so die Spannung, in die mich auch dein Text eben mit hineinnimmt. Also deswegen sorry für diese Ausführungen, aber das ist so diese Spannung, in der wir Erwachsenen ja nun mal stehen und dann hat man halt die Angst. Du gehst durch den Wald, der früher ganz normal war und du hast Leute angeherrscht, wenn sie eine Taschenlampe angemacht hat. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Und heute machst du selbst die Handykamera, das Handylicht an. So, komisch, ne?
Ja. Ja, das ist auch wirklich irgendwie eine schwierige Frage, so, weil würde man sich wünschen, dass man all seine Erfahrungen löschen könnte, so, will man ja wahrscheinlich auch nicht, weil man ist ja auch dankbar für sein Wissen, seine Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja.
Ich finde aber besonders schön in diesem Text, dass der ja nicht oder dass du nicht nur die Angst beschreibst und Situationen, wo du sie empfindest und wo sie vielleicht auch herkommt, sondern es gibt ja auch so zwei kleine oder drei kleine sozusagen Exit-Strategien, ne? Also so ein paar kleine Momente, wo du sagst, das ist übrigens was, das mag die Angst gar nicht, wenn man sich darauf fokussiert, das ist ein gutes Mittel dagegen. Und ging es euch auch ein bisschen so? Ich habe bei diesem Ding mit der Musik gedacht, das könnte auch auf Stranger Things basieren, weil da ist ja Musik auch oft so eine so ein wirksames Mittel, um quasi so diese diese Monster und die Furchtbarkeiten so zu besiegen oder denen zu entkommen irgendwie. Ist offensichtlich eine Erfahrung, die mehrere Menschen gemacht haben und in Kunst gegossen haben.
Hm. Ah ja. Ja, ich habe auch tatsächlich mal so eine wissenschaftliche Aussage dazu gehört, dass man nicht gleichzeitig singen und Angst haben kann. Dass es vom Gehirn her nicht gleichzeitig geht. Ja.
Oh, das ist ja sehr interessant.
Ja, und nicht umsonst heißt es ja im Dunkeln pfeifen, ne? Also ja.
Richtig.
Man pfeift im Dunkeln, also um irgendwie den Weg heller zu machen, sozusagen. Ne? Also.
Das ist ja wirklich super interessant.
Ja, ja.
Und eben und Community natürlich, ne? Gemeinschaft anderer Menschen. Ja. So.
Genau. Und schön ist es auch, dass der Text schließt auch den Kreis zu unserem Start heute, weil die Angst sich wie eine Katze an meinen Beinen schmiegt. Und wir haben ja gerade die Tiere heute begrüßt in unserer Folge. Da muss ich eben nochmal dran denken, dass das doch jetzt sehr gut passt, um so ein Ganzes herzustellen. Und sogar die Angst, die Katze Angst wird begrüßt und bei Popkunstseele bepfiffen.
Können wir vielleicht dann, weil wir jetzt zum Ende kommen müssen, dann vielleicht noch den, ich glaube, einzigen Text kurz vielleicht auch hören, wo tatsächlich ein Tier die Hauptrolle spielt.
Aber natürlich.
Nämlich das Walross.
Ja, richtig, das Walross.
Das ist nämlich mein Lieblingstext jetzt auch so. Ja. Der hat den fand ich auf Anhieb mega. Und ja. Und das ist aber auch einer von diesen merkwürdigen Texten, wo ich dachte, oh, das ist ja was.
Das war mir aber auch so klar, Goofy, dass du den gut findest.
Warum? Wegen mir Tier oder wegen merkwürdig?
Ja, beides. Sowohl als auch. Also Tiere sind ja eh dein Steckenpferd. Aus dem Grund habe ich natürlich diese Anmoderation heute natürlich auch hauptsächlich wegen dir gemacht, damit du dich zu Hause fühlst unter all den Tieren.
Danke. Und drei Ratten. Tiere natürlich auch. Genau. Ja. Aber wie gesagt, ich finde diesen Text auch wirklich toll. Und das wäre, weil wenn wir schon mit den Tieren angefangen haben, könnten wir ja jetzt auch mit einem Tier aufhören. Also das wäre jetzt mein Vorschlag zur Güte.
Ja, sehr gerne. Da wächst ein Walross in mir drin, verdrängt alle Organe. Es drängt und drückt, es dröhnt, es wütet wie Orkane. Niemand wird's mir glauben. Man sieht es mir nicht an, dass tief in meinem Innern ein Walross wachsen kann.
Oh, und das ist nämlich auch mal ein kurzer Text. Mhm. Wir haben ja immer über kurze Texte geredet die ganze Zeit, aber da jetzt haben wir auch mal einen gehört. Ja. Und ich finde auch wirklich, da fehlt nichts mehr. Ja. Also der ist dann jetzt eben einfach fertig, genau an dieser Stelle. Das finde ich sehr schön.
Hat mich ein bisschen an Heinz Erhardt erinnert, muss ich zugeben.
Oh, das ist schön.
Und das meine ich natürlich als Kompliment. Ne? Also
wie soll das kein sein? Ja.
The Master of Limericks. Und du hast einige von solchen schönen, kurzen, manchmal sehr tiefsinnigen, aber manchmal auch so ein bisschen weird. Also wir haben jetzt hier relativ viele lange Texte gehört, aber eigentlich sind in deinem Buch auch wirklich viele solche kurze Sachen, die man auch gut mal morgens innerhalb von 20 Sekunden lesen kann. So, also einfach nur, um das nochmal unseren Zuhörenden ins Bewusstsein zu holen. In deinem Buch gibt's nicht nur so lange Texte, wie wir jetzt viel gehört haben, sondern auch echt ganz, ganz viele kurze dieser Art des Walrosses.
Aber vielleicht kann ich ja mal kurz sagen, warum mir der so gut gefällt.
Aber natürlich.
Weil das Walross ist natürlich ein Bild für etwas, aber es wird eben nicht klar, wofür. Und das mag ich so. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so ein schönes Gefühl ist, dass in einem Menschen ein Walross wächst. Warum kann ich mir das vorstellen? Weil ein Walross in der Regel sehr viel größer und schwerer ist als der Mensch, egal wie groß und schwer er ist, ne?
Und wenn ich mir die Autorin angucke, denke ich mir, okay, das ist sogar vielleicht noch, aber wir wollen ja Gedichte auch nicht autobiografisch lesen. Also wenn ich mir vorstelle, würde ich sagen, ein Walross in mir tut auch ein bisschen weh. Also ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so positiv ist, wobei man sich ja vielleicht mit seinem Walross vielleicht auch anfreunden kann, aber es drängt und es drückt und es dröhnt und wütet wie Orkane, klingt ja schon nach ziemlich viel Turbulenzen. Aber was es konkret ist, weiß man halt nicht.
Außer du wärst eine lyrisch begabte Walross-Mutter. Dann wiederum wär's was ganz anderes.
Ich wollte gerade sagen, es könnte ein Schwangerschaftstext sein.
Oh Gott.
Oh Gott.
Sehr ungesunde Schwangerschaft in meinem Fall.
Ja, ich wollte nur sagen, je nachdem, wie du deine Schwangerschaft empfindest, könnte das ein Schwangerschaftstext sein.
Might be.
Ja. Yeah.
Gut.
Genau.
Aber ich sehe es genauso. Ich finde das irgendwie toll. Also ich habe natürlich gleich assoziiert, was könnte es sein. Aber eigentlich hat Goofy völlig recht. Gerade das, dadurch, dass du es nicht auf den Teller legst, riecht's umso besser.
Ja, naja, dadurch kommst du ja überhaupt erst dazu zu denken, na, was könnte das denn sein? Ja, wie fühlt sich denn ein Walross in mir an? Und so weiter und so fort. Das ist schön. Das ist ein schönes.
Ja, ist wirklich gut.
Das schöne Spiel ist vielleicht falsch, aber ist, ja, das mag ich gerne.
Ja.
All das würdest du ja verlieren, wenn du sagst, und das Walross übrigens ist Doppelpunkt. So, das killt die ganze Wirkung, die du jetzt damit erzeugt hast. Ja.
Naja, wo wir es davon Tieren haben, ne? Ich finde jetzt, der Micha Kunze hat ja diesen wirklich tollen Text über die lila Katze, ne? Und auch hier wird es nicht direkt gesagt, aber jedem, der das hört, bin ich mir relativ sicher, dass die Assoziation zu Depression sehr nahe ist. So, also so wie der Text das ausführt, wird das relativ klar. So, hier ist es ganz schön, dass das eben nicht so ist. Aber ich will nur sagen, ne, auch der Micha sagt das nicht. Und übrigens, die lila Katze ist die Depression, und trotzdem wissen 98% von den Menschen, die diesen Text hören, dass es hier um Depressionen geht. So.
Naja, das stimmt.
Bei deinem Text ist es noch weiter. Da kann man Positives, Negatives, kann man Verschiedenes rein interpretieren. Das finde ich schon ganz cool.
Hat auch vor kurzem eine Lehrerin geschrieben, die mir erstmal erzählt hat, dass einer meiner Texte gerade bei ihnen im Unterricht verwendet wird und von den Schülern interpretiert wird, was ich erstmal irgendwie sehr, sehr cool und spannend fand. Und dann hat sie mir eben zu diesem einen Text auch noch geschrieben, was die Schüler in so rein interpretiert haben. Und das war ja ganz unterschiedlich und wäre total auseinandergetrifft. Jetzt wollte sie eben mal bei mir nachfragen, was ich denn tatsächlich jetzt damit gemeint habe. Ja. Und das fand ich halt echt, ja, irgendwie so spannend, weil ich habe ihr dann erstmal geschrieben, wie toll ich das finde, dass das so unterschiedlich interpretiert wurde und dass sie das sehr gerne auch einfach so bei den SchülerInnen wertschätzen kann und dass es genau das ist, was ich eigentlich erreichen wollte mit dem Text. Genau. So.
Aber hast hoffentlich noch dazu gesagt, dass die Idee von Max natürlich totaler Blödsinn ist.
Also die war Quatsch.
Das geht so weit.
Also die war wirklich Quatsch. Ja.
Ja. Ja, und sie hat sogar gesagt, dass es zu diesem Text einen offiziellen Erwartungshorizont verfasst wurde, wo die Lösung drinsteht. Und das wollte sie mit meiner Lösung abgleichen. Crazy.
Man kann ja vielleicht jetzt auch zum Abschluss nochmal sagen, wenn die Folge rauskommt, ist ja deine Release-Party noch nicht gewesen. Das heißt, wenn das jemand hört, vielleicht will ja noch jemand kommen.
Unbedingt. Herzliche Einladung. Am 1. April in Marburg, beginnt 20 Uhr, im Projektladen der UND Marburg im Steinweg.
Das ist der Steinweg 26 und dieser Projektladen ist ein sehr, sehr schöner Raum. Und ein würdiger Ort für diesen Anlass, finde ich. Ja.
Wo findet man irgendwie Tickets oder Anmeldungen oder sowas, wenn man kommen möchte?
Wahrscheinlich ist der einfachste Weg, auf meine Website zu gehen, leaweigand.de. Und da findet man unter Live einige Live-Auftritte, unter anderem auch die Premiere. Und da ist auch der Ticket-Link.
Und wie ist denn das, wenn man jetzt sagt, boah, du schreibst so tolle Sachen und so, man will dich engagieren, machst du auch kleine Sachen, oder kriegt man dich nur noch auf die große Bühne, wie läuft das?
Stadiontour.
Was machst du denn da so? Ja, Stadiontour, genau, mit Mario Barth als Vorprogramm.
Das möge Gott verhüten.
Er ist mein Vorprogramm, meinst du?
Ja, ja, natürlich. So, ja, logisch. Ja. Also,
auf jeden Fall.
Ich bin immer noch für unterschiedlichste Kontexte zu haben. Also, ja, falls jemand mich einladen möchte, schreibt sehr gerne. Es geht auch über meine Website. Da kann man auch auf Booking klicken und dann kann man direkt mit Pauline in Kontakt treten. Die kümmert sich so ein bisschen um meine Termine. Man kann mir aber auch direkt schreiben über das Kontaktformular. Ich freue mich.
Und natürlich kauft alle ihr schönes Buch, Das Gold in den Fugen.
Es sieht auch fantastisch aus und ist auch haptisch ein Erlebnis. Also sehr viele Gründe, in den Buchladen zu gehen und dieses Buch zu kaufen.
Lea, haben wir das letzte Mal schon dieses Ritual gehabt?
Aber natürlich,
klar, das gibt's doch schon seit
das haben wir doch schon immer, oder?
Schon ganz lange, ob die Lea sich noch daran erinnert. Das ist jetzt die große
Frage. Ich glaube, Bruder Michalczyk muss uns jetzt mal in unser Ritual reinführen.
So machen wir das. Lea, weißt du, wie das Ritual geht?
Ich glaube ja. Ich bin vorbereitet.
Wir fragen folgende Frage.
Mit dem Tod und so.
Genau. Also, ihr lieben Zuhörenden, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war inspirierend und möglicherweise sogar anstiftend dazu, mal wieder ein Lyrikband in die Hand zu nehmen. Das würde mich und uns sehr freuen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und bis dahin was sagen wir dem Tod, wollte ich sagen.
Nicht heute.
Hossa.
Jetzt war's komplett verkehrt.
Völlig daneben. Das war kein Crossover, das war ein Fuck-up.
Soll das so lassen?
Ich sag dem Tod heute mal was anderes.
Mal was anderes. Er muss aber was anderes hören, ja.